Gekocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Und der Friedensnobelpreis geht an... Naja, hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zur 231. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger und mir gegenüber sitzt der Fairness halber, der Friedensnobelpreisträger dieses Podcasts, Ricky Freistadt Eifel. Nicht, dass einer sauer ist und ganz traurig aus der Wäsche guckt, wenn er den Preis nicht
bekommt. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts.
Aber jetzt, wo er den Frieden geschaffen hat, den Frieden auf Erden ja fast schon.
Ja, ich weiß nicht.
Traust du dem Braten schon über den Weg, wie man so schön sagt?
Nein.
Also ich meine Israel-Gaza-Braten.
Nee, ne? Ich glaube, das wird nichts.
Das Gemeine ist, wir sind jetzt auch noch wahrscheinlich so 12 Stunden vor oder 24 Stunden vor dem, wo es jetzt eigentlich ist. Und vielleicht ist er, also, ne? Vielleicht reden wir jetzt gerade schon ja über alte Kamellen hier.
Ja, oder auch nicht. Also, wir nehmen das auf. Heute ist Dienstag.
Heute ist Dienstagabend. Heute sind wir ja ganz schlimm.
Genau.
Ja. Genau. So. Mhm. Also das heißt, im Prinzip sind wir vorgestern Abend jetzt gerade.
Exakt. Gestern, sprich Montag, war die Geiselfreilassung.
Mhm. Also vor
und der Austausch der Gefangenen.
Also vor 3 Tagen am Montag.
Praktisch vor 3 Tagen, wenn ihr das jetzt hört, genau. Und deswegen sind wir nicht auf dem allerletzten Stand. Aber ich bin, wie gesagt, skeptisch. Und wenn wir direkt mit der Kategorie der Hofnarr im Weißen Haus eröffnen.
Ja, das darfst du diesmal auch machen. Das machen wir nicht mit einem mit dem kleinen Intro, sondern diesmal mit einem kleinen. So, und los. Wir freuen uns doch alle so.
Ja, ich habe da wieder eine recht komplexe Geschichte mitgebracht. Also erstmal ist dieser 20-Punkte-Plan nicht auf Trumps Mist gewachsen.
Du meinst diesen Friedensplan?
Dieser Friedensplan. Mhm. Ich muss den in Anführungsstriche setzen. Mhm. Weil der ist so vage, dass eigentlich nichts feststeht, außer der Gefangenenaustausch bzw. Geiselfreilassung. Das war das einzige Konkrete an der Sache. Der Plan selber, der ist schon Jahre alt. Netanyahu wollte den in dieser Form umsetzen im Jahre 2024. Und Trump hat ihn dazu überredet, das noch nicht zu machen. Mhm. Damit er das in seiner Amtszeit als Präsident sich selber auf die Fahne schreiben kann. Mhm. Also hätte man die Gefangenen auch schon vor einem Jahr freilassen können. Und wie wir ja alle inzwischen festgestellt haben, tut Donald nichts ohne Eigennutz.
Meinst du wirklich, das ist so, dass man, also dass die das von sich aus einfach so getan hätten?
Ja, und das geht noch weiter. Derjenige, der tatsächlich die Strippen gezogen hat im Hintergrund, ist sein Schwiegersohn Jared Kushner. Mhm. Donald Trump hat selber gar nichts gemacht. Dieser Kushner, Schwiegersohn von Donald, ist mit der Tochter von Donald Ivanka verheiratet, hat in den letzten Jahren mit Katar Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verdient. Mhm. Weil da ist nämlich eine ganze Menge freies Geld unterwegs, weil die natürlich Öl haben und die suchen immer Investmentmöglichkeiten. Und Jared Kushner hat sich so als Investment-Typ etabliert. Musste sich von den Kataris vor ein paar Jahren auch schon mal, sagen wir mal, helfen lassen, weil das nicht so ganz sauber gegangen ist. Und aber inzwischen verdient er da Milliarden mit und da hatte der kürzlich mal wieder mit den Kataris zu tun und die haben gesagt, Jared, du musst jetzt mal handeln. Die Israelis haben uns gerade Bomben auf die Hauptstadt geworfen wegen der Hamas-Führer, die sich da irgendwo eingebunkert haben irgendwie. Und Das ist alles Kacke, weil das ist schlecht fürs Geschäft. Und Donald baut ja auch gerade noch ein riesiges Golfresort in Katar. Und es ist alles scheiße fürs Geschäft irgendwie. Mach du mal Druck auf deinen Schwiegervater, dass der Druck macht auf Bibi Netanyahu. Der soll die scheiß Bomberei mal sein lassen. Und wir setzen diesen 20-Punkte-Plan um. Mhm. Also der Auslöser jetzt waren die Kataris, nicht schon. Mhm. Die haben sich an diesen alten Plan erinnert. Und Donald hat von Jared die Versprechung bekommen, wenn du das machst, kriegst du den Friedensnobelpreis. Was Jared wahrscheinlich wusste, aber Donald nicht, war, dass die Anmeldefrist für den Friedensnobelpreis 2025 schon im Januar abgelaufen ist. Also der konnte den gar nicht mehr gewinnen.
Ja gut, der hat den auch sowas von nicht verdient. Jetzt natürlich egal nicht. Unter welchen Umständen. Aber
natürlich nicht. Der drängt sich jetzt in den Vordergrund. In Wirklichkeit haben andere Leute die Strippen gezogen. Und es geht um Kohle, es geht um Immobilien, es geht letztendlich auch darum, was man aus dem Gazastreifen macht.
Ja, und da sagt Trump ja, das wird jetzt ein wunderschönes Fleckchen Erde. Ja. Fleckchen Erde. Und also das ist ja, diese Bilder, die man dann da sieht, gerade aus dem Gazastreifen, wie das da aussieht. Und dann die Frage, wer denn da jetzt regieren soll, wo man sich fragt, was soll man denn da regieren?
Ja, das Einzige, was, also 80% aller Gebäude sind komplett zerstört.
Ja, das sieht ja schlimmer aus wie 1945.
Ja. Mhm. Naja. Aber es ist jetzt schon so, dass die Hamas sich wieder formiert mit Waffen. Die haben ihre Waffen nicht abgegeben.
Ach was, das gibt's ja nicht.
Führen Erschießungen durch. Und also ich glaube da nicht dran. Ich glaube, dass mit dem Gefangenenaustausch, die Hamas hat ja 2000 Leute zurückgekriegt, die in Israel im Gefängnis saßen. Mhm. Teilweise Unschuldige, teilweise aber auch Schwerverbrecher, die lebenslang saßen. Im Gegenzug sind 28 lebende Gefangene, also lebende Geiseln, zurückgeschickt worden. Und von den, ich weiß nicht, wie viele, 20 Lebende waren es, glaube ich, und 28 Tote. Von den 28 Toten hat die Hamas leider nur 4 gefunden.
Vielleicht gibt es die anderen auch nicht mehr.
Wahrscheinlich nicht. Also das ist ja auch alles ein bisschen staubig und durcheinander da irgendwie. Also ich glaube da nicht dran. Das wird wieder böses Blut geben.
Und glaubst du, dass sich an dem Abend, als ich dann die anderen der Welt in sicherheitshalber mal lieber in Sharm el-Sheikh getroffen haben, zum Friedensfest, zum Friedenspfeife rauchen, ob die denn den ganzen, ich bleibe bei dem Begriff des Bratens, dass die den ganzen Bratenden kennen?
Ich gehe davon aus, wenn man die Gesichter sieht, also Trump hat sich da natürlich auch in den Vordergrund gedrängt und hat eine ewig lange, sehr abdriftende Rede gehalten. Und die Leute, die man hinter ihm stehen sah, wie Meloni aus Italien und Keir Starmer aus Großbritannien und der wer ist der Typ aus der Ministerpräsident von Kanada, Mark irgendwas, die haben alle, sagen wir mal, sehr ungläubig auf den Boden geguckt, während Trump seine Rede gehalten hat. Ja, die wissen natürlich, was für ein Vogel ist.
Tja, also ja. Alles nur halb so viel gebracht.
Also man kann vielleicht feststellen, dass es da in Gaza jetzt ein bisschen Bewegung gegeben hat. Zumindest ist ja im Moment ein Waffenstillstand da, der hoffentlich noch ein paar Stündchen hält. Und irgendwie, aber also der bittere Beigeschmack ist eben, dass es aus den falschen Motiven heraus geschieht und nicht weil Trump wirklich der Friedensengel wäre, weil die Menschen sind dem scheißegal.
Hm. Ach ja. War denn eigentlich, ganz, ganz kurz mal zwischengefragt, wer ist die Bundestagspräsidentin? Julia Effer, Frau Glöckner, die war aber nicht mit in Sharm el-Sheikh, ne?
Die war nicht dabei, ne?
Weil dann wäre ja noch eine Person mit dabei. Ist dir das mal aufgefallen? In letzter Zeit?
Wie heißt er noch?
Bundestagspräsidentin Julia Glöckner ist ja mit Jörg Pilawa neuerdings.
Pilawa, genau.
Neuerdings liiert. Mhm. Und das, ich habe den letzten so eine Zusammenfassung mal gesehen, der sitzt neuerdings immer mit dabei.
Ja, echt?
Der bei ganz vielen öffentlichen Veranstaltungen, also auch besonders hier zum 3. Oktober, zu Festlichkeiten. Da saßen vor allem in der Rangfolge Bundespräsident mit Frau, Bundestagspräsidentin mit Mann und erst dann kam Friedrich Merz.
Ja, natürlich.
In der Reihenfolge. Aber weißt du, dann so schwenkt die Kamera da so lang und dann sitzt da einfach halt die. Also, kennst du diese Bilderrätsel, wo man immer rausfinden muss, welches das Falsche ist? Irgendwie, wenn da so ein Hemd, eine Unterhose, eine Hose und ein Apfel ist. Und dann muss man sagen, das ist das Obst, das falsch ist. Und in dem Fall ist das einfach Jörg Pilawa. Ja, gut, aber die waren nicht damit dabei.
Ja, also ich habe das nie verstanden, aber. Der Bundestagspräsident, nicht der Bundespräsident, sondern der Bundestagspräsident oder die Präsidentin haben das höchste Amt inne, das Deutschland so vergeben hat. Danach kommt erst der Bundespräsident und dann der Kanzler.
Ist das noch höher als der Bundespräsident?
Ja. Ich weiß nicht warum, aber das wird immer gesagt, das ist das höchste Amt.
Dann saßen die ja tatsächlich sogar fast in der richtigen Reihenfolge, nur dass Pilawa dann sogar auf Nummer 1 sitzen müsste.
Ja, genau, genau. Prinz Pilawa. Ja. Ich war heute im Supermarkt. Stehe an der Kasse und guck so auf diese. Du kennst diese Pappdisplays, wo so alles Mögliche drin ist. Manchmal so 1-Euro-Sachen und so.
Die Quengelecke, wie heißt das?
Quengelecke. Ja, so ungefähr. Also an den Kassen stehen so hohe.
Also da, wo der Doppelkorn ist.
Ja, etwas vorher noch. Also der Doppelkorn ist ja immer da, aber das sind so Aktionsflächen irgendwie. Und da steht so ein riesiges Display mit Billie Eilish-Klamotten. Also Socken, Hoodies, so kurze, so halblange Trainingshosen und Accessoires und all so ein Scheiß. Und da habe ich mir gedacht, wenn du schon so ein Supermarktobjekt bist, dass in der Eifel beim Rewe deine Klamotten stehen, dann hast du es echt geschafft, oder?
Weiß ich ja nicht. Weißt du warum? Kennst du die Sendung Die Höhle der Löwen?
Ja.
Das ist ja so eine Gründersendung auf Vox, wo Start-Upper und Firmengründer oder kleine Firmen, die irgendwie Investments brauchen, ja ihre Geschäftsidee da pitchen und dann von den Investoren gerne Geschäfte hätten. Mhm. Und da sind so Menschen wie Ralf Dümmel zum Beispiel dabei. Ralf Dümmel ist so einer der Größteinkäufer, nämlich genau für solche Produkte. Also mich würde nicht wundern, wenn dieser Pappaufsteller, weil Ralf Dümmel ist auch Spezialist für so Pappaufsteller, dass der von Ralf Dümmel kommt oder aus diesem seiner Firma, irgendwo sitzt in Hamburg. Man kennt diesen Namen dieser Firma überhaupt nicht, aber in jedem Supermarkt, in jedem Discounter hat er seine Produkte platziert. Und du kannst auch ganz sicher sein, wenn in der Höhle der Löwen entweder Ralf Dümmel oder wie heißt nochmal der Mann von Veronika Ferres?
Ja, also der totale Unsympath.
Der mittlerweile, der hat
Carsten Maschmeyer.
Carsten Maschmeyer, der hat mittlerweile sein Drittgesicht übrigens glaube ich, drauf. der hat sich ein Drittgesicht machen lassen. Wenn die in so Startups investieren, dann landet das in so einem Pappdisplay, was nach 3 Tagen bei Aldi so ein bisschen angegrabbelt, verknittert, so am Rand steht und dann oben so ein Badge drauf, bekannt aus Die Höhle der Löwen. Und ist dann für 4,99 € dazu haben. Aber das sind so, wenn diese Pappdisplays unten mit ihren Füßchen so ein bisschen schon einknicken, weil die schon so oft umgestellt wurden.
Ja, oder weil da immer drumherum gewischt wird und die Pappe immer weicher wird.
Ja, genau. Also so viel zum Thema, wenn du es in den Supermarkt geschafft hast, ja, aber wenn du das in so einem Pappaufsteller in so einem Supermarkt geschafft hast, weiß ich nicht. Ob, also glaubst du, dass, wer war das, Billie Eilish? Mhm. Glaubst du, dass die davon weiß, dass die das ein Supermarkt-Merch-Produkt ist?
Nee, so direkt weiß sie das nicht. Die weiß natürlich, dass ihre Klamotten irgendwie vermarktet werden. Und das ist ja alles lizenziert. Das heißt, die lässt ja nicht selber die Socken bedrucken und lizenziert die an Rewe, sondern das wird ja pro Land irgendwie gemacht. Die Plattenfirma von Billie Eilish ist ja eine große Plattenfirma, die auch in Deutschland natürlich Marketing betreibt und so. Und das ist eine lange Kette von Geschäftsbeziehungen. Aber wenn Billie Eilish mal auf Deutschland-Tour ist oder auf Polen-Tour und geht beim Rewe Zigaretten holen, was sie natürlich nicht tut, und sieht sich da auf so einem Pappständer, ist schon echt seltsam. Ne?
So ein Pappständer unten mit so X-Beinen.
Ich als Billie Eilish würde mir erstmal den Zweigstellenleiter kommen lassen und immer sagen, so geht das aber nicht hier.
Ja, und im Zweifel ist das eben genau so ein Deal zwischen der deutschen Plattenfirma und so einer Firma von Ralf Dümmel.
Ja, genau.
Die da die Rechte des Verkaufes hat.
Ja.
Und ich kann dir sagen, waren da auch Tennissocken bei?
Ja.
Tennissocken sind teuer. Wirklich. Wir haben ja bei uns in der Firma, wir sind ja auch Merch-Spezialist. Wir haben ja auch einiges an Merch mit unserem Firmenlogo drauf. Und kürzlich kam so ein bisschen der Wunsch auch nach Tennissocken. Man trägt ja heute Tennissocke wieder.
Ja, ja.
Und so T-Shirts und so lässt sich in guter Qualität, in vernünftiger Stückzahl mittlerweile ja auch sehr gut herstellen, sogar wählbar nicht aus Asien. Mhm. So eine klassische Tennissocke ist gar nicht so einfach als Merch umzusetzen, weil die kannst du ja nicht wirklich bedrucken, so eine Socke. Sondern
die muss bestickt werden.
Die
muss gestickt
werden. Die Socke muss gestickt, also das muss im Machprozess der Socke, da sitzt ja nicht Oma und strickt, aber im Machprozess muss das Logo halt da rein. Und deswegen, ist so eine Socke ist teuer. Also deswegen so eine vernünftige Billie Eilish Socke vom Rewe an der Kasse kannst du aber...
Ja, ich muss beim nächsten Mal drauf achten, was die so kostet irgendwie.
Tja.
Also ein 7er Pack für 5,99 wird das wohl nicht sein.
Das Ding ist ja, wenn die Maschine einmal eingestellt ist, dann sockt die einen nach dem anderen raus.
Das erste Paar ist sehr teuer, aber das 80.000ste nicht mehr so.
So ist das. Hast du denn ich will jetzt keine weiteren Wurst- und Nitzel-Witze machen, ne? Hat man ja letzte Woche schon die Diskussion um diese EU-Vorgabe, dass die veganen Produkte jetzt nicht mehr sich dem Fleisches annehmen dürfen. Nee, wie sagt man? Also der
keine fleischtypischen Bezeichnungen mehr tragen dürfen.
Ja, und es war ja jetzt eine Woche lang wirklich, es gab ja nicht eine Witzsendung, ein Kabarett, was sich nicht damit beschäftigt hat. Das war ja so ein bisschen die Deutsche Bahn der Brettelwitze, die jetzt so gemacht wurden. Aber neben so Sachen wie Sonnenmilch, Gemüsepfanne und Zimtschnecke und so.
Kinderriegel.
Und Kinderriegel fand ich aber auch einen Witz ziemlich gut, nämlich CDU.
Was war das noch? Achso, weil kein christlich drin ist.
Ja, weil wenn man jetzt alles auf die Goldwaage legt, was draufsteht und nicht drin ist, darf nicht so heißen, dann fand ich das auch nicht schlecht.
Das einzige Meme, das mir so hängen geblieben ist, ist, dass die jetzt alle angefangen haben, Wurst mit Doppel-V zu schreiben.
Ja, aber das gibt's ja schon alles.
Ja,
also zumindest nicht Wurst, also Furst, sondern was war das? Oh, ich weiß nicht, irgendwas gab es da schon mal. Neben dem Lachs mit XX.
Okay. Ja, ist nicht so meine Abteilung im Supermarkt.
Ja, für einige Sachen lange ich da schon mal zu, aber... Also besonders den Lachs muss man probieren.
Echt? Was ist denn das für ein Ersatzstoff?
Das ist einfach. Das ist doch egal.
Erbsen, Proteine.
Das ist glibberig und rot. und Rita Fisch. Ist okay. Also.
Dann möchte ich nicht wissen, was da drin ist.
Nee, du darfst und musst du bei solchen Sachen ja auch nicht wissen. Also, mir ist letztens was ganz. Ich bin ja Lakritzliebhaber, ne?
Ich auch.
Ja, du musst mal aufpassen, wenn du darfst nicht mal auf die Verpackung gucken, wenn du mal eine Lakritzpackung erwischt, wo drauf steht veganes Lakritz. Mhm. Weil diese Ersatzstoffe, die da drin sind, ich glaube nämlich original zwei, die ersetzt werden müssen, werden aber nicht durch zwei Ersatzprodukte ersetzt, sondern die müssen die Verpackung super groß machen hinten, weil die Zusatzstoffliste so groß ist.
Mhm.
Also vegane Weingummi weiß ich nicht, aber Lakritz ist ein Chemiehaufen sondergleichen.
Wow.
Super krass, ja.
Also Haribo-Lakritz ist nicht vegan.
Nee, aber die, wie heißen die, Katjes?
Ja, okay, die kaufe ich nicht, die sind mir zu hart. Das Beste sind Bonner Stangen, kennst du die?
Nee.
Das sind so kleinfingerdicke, 15, 20 Zentimeter lange Stangen reines Lakritz von Haribo. Kriegst du oft nur an Tankstellen.
Ach so, doch, das habe ich schon mal gesehen. Von Haribo kenne ich das. Ich kenne das auch, es gibt auch so Meta-Lakritz. Aber du glaubst, bei Haribo kannst du doch sicher sein, bei einem Lakritz ist der hinten die zweite Sache auf der Zutatenliste ist das Glukosesirup.
Und ja, das ist ja überall drin.
Nee.
In jeder Süßigkeit.
Ja, aber in echtem Lakritz ist kein Glukosesirup drin.
Nee?
Nein.
Was ist denn echtes Lakritz? Wo kriegt man das?
Da musst du in so Läden gehen, die so komische Namen haben wie Bärendreck oder schwarzes Gold oder so.
Gibt's hier nicht.
Nee, aber es gibt manchmal so überteuerte Importeure von Lakritzen, die auch auf so Pappaufstellern im Supermarkt oft mitten im Weg im Gang stehen.
Ja.
Da ist oft gutes Lakritz bei.
Nee, da ist bei uns immer nur holländisches Weingummi.
Ja, aber jetzt, ja, da gibt es oft auch diese Lakritzform.
Ja, da muss ich mal gucken.
Ja. Wie kam man jetzt da drauf? Man weiß es nicht. Nächstes Thema. Gastronomie sterben.
Ja.
Nee, eben nicht Gastronomie sterben, sondern ich habe jetzt schon wieder mitbekommen, dass du letzten Sonntag wegen Personalmangel nicht öffnen konntest.
Ja.
Und in der letzten Woche ist mir so viel nämlich dahingehend entgegengekommen. Unsere Siebträgermaschine in der Firma ist kaputt gegangen.
Ja.
Und da war ein Monteur da, oder der Monteur, der da dran rumgefummelt hat und hat den wirtschaftlichen Totalschaden der Maschine prognostiziert. Und auf meine Frage hin, wir uns eine kleinere Maschine kaufen und die in Zahlung nehmen, winkte der so ein bisschen oder wugt der so ein bisschen ab und sagt, Lager ist voll. Er wird seit 25 Jahren den Job machen als Kaffeemaschinenreparateur und 2025 hätten die noch nie so viele Maschinen in Zahlung genommen wie seit 25 Jahren nicht, weil ein Kaffee in Köln nach dem anderen zumacht.
Ja.
So, dementsprechend gibt es für unsere kaputte Maschine auch nichts in Zahlungnahme oder halt. Ich sag mal, einen Schrottpreis.
Ja.
Und was dann dazu kam, und da dachte ich, jetzt kommt es aber so richtig an, die Location, in der wir im letzten Jahr die Weihnachtsfeier ausgerichtet haben.
Ja.
In Köln. Eine in der Köln-Innenstadt gelegene Bar, wo wir unsere Weihnachtsfeier im letzten Jahr ausgerichtet haben, hat uns angeschrieben, ob wir nicht in diesem Jahr wieder bei denen feiern wollen. Und das Mitte Oktober. Also wer Mitte Oktober in Köln seine Location noch nicht hat, hat eigentlich verloren.
Ja.
Also ne, wer da eine Weihnachtsfeier im Dezember ausrichten möchte und noch keine Location hat, der findet nichts mehr oder muss eine 500.000 an die Hand nehmen. Und mittlerweile schreiben einen die Bars an und fragen, ob man nicht bitte gerne mal wiederkommen möchte.
Mhm.
Das ist, fand ich schon...
Das ist hart, ja.
Oder?
Mhm.
Also das selbst so, da wo es nämlich ja eben noch nicht so war, nämlich in Köln und in der Köln-Innenstadt, das mittlerweile anscheinend so richtig angekommen ist, dass es ein, naja, oder sagen wir mal, auf jeden Fall eine Gastrokrise gibt, ne?
Ja. Also das schleichende Sterben gibt es schon lange, aber das weitet sich wirklich zu einer Krise aus.
Gut, jetzt muss man sagen, da haben so Phasen wie Corona und so. Hier nehmen wir mal das belgische Viertel in Köln. Ne? Da steht auch eine Siebträgermaschine an der anderen. Die sind immer, nur durch Wände getrennt, wo nämlich ein nächstes Haus anfängt. Also so viele Cafés, das geht gar nicht.
Und die kommen und gehen. Es ist relativ einfach, ein Hipster-Café aufzumachen.
Ja, aber es ist auch relativ einfach, eins gegen die Wand zu fahren.
Genau.
So, also da muss man sich auch nicht wirklich wundern, dass das alles nicht hingehauen hat, sondern eher froh sein, dass es noch 2 Jahre funktioniert hat.
Ja.
Mit einem selbstgebackenen Apfel-Bananenbrot und so.
Ja, ja, bis der Betreiber feststellt, dass es ja in Arbeit ausartet, wenn man es richtig machen will. Und dann ist das schnell wieder vorbei. Mhm. Der Elan.
Ja, ja, aber das ist mir dann jemand jetzt in der letzten Woche halt 3-mal so krass entgegengekommen. Da dachte ich so, boah.
Ja, das ist echt Wahnsinn.
Spürbar.
Mhm. Überall, überall.
Hingegen, ich habe doch, vorletzte Woche habe ich es erzählt, über dieses komische All-You-Can-Eat asiatische Restaurant, wo ich dann jetzt hier auch im Kölner Vorland mal war, ne?
Ja.
Das gibt es auch tatsächlich jetzt in der Köln-Innenstadt, habe ich letzte Tage gesehen.
Mhm.
Und wann war ich, wenn ich da vorbeigefahren, so um 17.30 Uhr, würde ich sagen. Und das Ding war gerappelt voll bis an die Windschutzscheibe ran. Also dieser komische Ladenschein wirkt, also sowas läuft dann, ne? So Erlebnis-System-Gastronomie.
Ja, genau. Sowas ist das. Ja, ja. Und es ist trotzdem nicht billig. Ne?
Nee, das hatten wir ja. Das ist also meine Empfehlung gab es da ja nicht für so direkt, aber die Kölner Innenstadt boomt. Also der Laden, eben ja die anderen Läden anscheinend nicht.
Ja, ich meine, es ist heutzutage, speziell am Wochenende, aber nicht ausschließlich, schwierig, in einem Restaurant einen Tisch zu kriegen, wenn man keine Reservierung hat. Es kann natürlich auch daran liegen, dass es weniger gibt als noch vor ein paar Jahren.
Meinst du weniger Plätze?
Ja, insgesamt weniger Plätze in den Städten.
Gehe ich von aus, dass das, also gerade was so klassisches Essen angeht, damit meine ich nämlich jetzt eben nicht diese ganzen Kaffee-Bar, Shisha-Bar, Kaffee, ne, weil dann die sehen natürlich immer nach Gast raus, aber das klassische Essrestaurant ist wenig.
Mhm. Ja, ist wenig geworden. Auch im Ruhrgebiet höre ich, dass die existierenden Restaurants alle gut zu tun haben.
Mhm.
Das ist natürlich auch ein Großstadtphänomen. Ich meine, auch wir haben gut zu tun. Und du kriegst auch oft keinen Tisch, aber wir sind auch winzig.
Ja, aber doch für die Region, für Nettersheim doch. Ja, ist das, ja, wohl, ja klar, das ist nicht so klassische Ausflugslokalgröße, ne, sondern.
Ne, eben, genau. Also muss schon dahin wollen.
Mhm.
Insofern können wir nicht klagen, aber. Du merkst schon, dass auch zum Beispiel so das letzte Wochenende im Monat ist nicht so gut besucht.
Ja gut, da wird die Kohle mal knapp, ne?
Ja, ne? Ja, also irgendwie merkt man das schon. Auch Trinkgeld wird weniger und so. Also man merkt es.
Ach, haben wir auch schöne Themen heute mitgebracht. Hast du was Schönes, ja. Hast du was Schönes auf Tasche?
Ich habe einen Tipp der Woche.
Der Tipp der Woche. Und ich sag's gleich, heute bin ich der, der keinen hat.
Also würde man mich fragen, wenn ich auf der einsamen Insel ausgesetzt würde, welche drei Küchenwerkzeuge ich mitnehmen würde. Wäre das mein Kochmesser, meine große Pinzette, also nicht so eine Sterne-Pinzette, sondern etwas so ein Mix zwischen Grillzange und Pinzette. Damit kannst du alles machen. Und den Schlesiger oder im Branchenjargon auch Gummifotze genannt. Und der letztere, den man in Heimküchen selten sieht, außer so diese schlabberigen Gummispachtel zum Schüssel auskratzen, kaum findet.
Oh je. Moment mal, das ist dein drittes Tool, was du mitnimmst.
Ja.
Wofür?
Damit mache ich in der Küche fast alles, was ich nicht mit dem Kochmesser und der Pinzette mache. Also es ist ein Kochlöffel, es ist ein Schaber, es ist ein Rührwerkzeug. Du kriegst den Joghurtbecher sauber leer damit. Also ich glaube, ich habe 6-7 Stück in der Küche strategisch verteilt und
aber
meistbenutzten Werkzeuge.
Aber welche? Weil du gerade meinst jetzt nicht so diese klassischen, die man zu Hause hat, diese schlabberigen, sondern erklär mal, wie sieht denn der richtige aus?
Diese schlabberigen funktionieren nicht für diese ganzen Anwendungen, sondern das ist auch Gummi, aber das ist fester. Also das biegt sich nicht komplett um, sondern du hast nur, es gibt etwas nach und damit kann man dann eben all die Dinge tun, die man so damit tun kann. Und die kriegst du, glaube ich, auch nur im Gastrohandel. Ich habe die noch nie irgendwie, also weißt du, viele Leute haben von Tupper solche Sachen zu Hause und so. Die sind alle Murks.
Aber ist das von der Form her, ist das ein symmetrisches Gerät oder?
Also nee, das hat eine runde Ecke und eine eckige Ecke.
Genau, das schon, aber vorne und hinten ist gleich. Vorne und hinten ist gleich. Ist jetzt nicht so löffelförmig, so ein bisschen.
Nee.
Ja, die gibt es ja auch, ne? Die so ein bisschen so löffelförmig
sind. Die gibt es auch, ja.
Also ich habe so einen, ich bin fast der Meinung, dass mein Ding, ich glaube, das ist von Tupper, ehrlich gesagt. Das hat auch eine runde Ecke und eine eckige Ecke, aber das ist
auch. Das haben die alle.
Ist so, ne? Ja, ja. Das ist, aber ja, das ist mir auch teilweise zu weich, wenn man so. Also ich glaube, so ein Joghurt kann man damit auslöffeln. Sehr gut.
Ja.
Aber, also wenn man so ein, keine Ahnung, wenn ich Hackmasse in einer Rührmaschine, in einer Küchenmaschine mache, dann ist das Ding schon fast zu weich, um das wirklich restlos daraus zu kratzen.
Genau. Oder wenn du in einer Küchenmaschine irgendwie einen ziemlich zähen Teig machst oder so und musst hin und wieder mal noch so das Mehl runterdrücken von der Seite. Das kannst du mit den wabbeligen Dingern auch nicht.
Und wie heißt das? Schlesinger?
Schlesinger. Habe ich in zwei Größen in der Küche.
Ja, das sollte man eigentlich, kann man danach googeln und dann findet man das und dann kann man das bestellen. Oder meinst du, gibt es das wirklich nur in der... Im gut sortierten.
Also Metro hat sowas natürlich und so. Und also so im, ich gucke ja nicht jetzt beim Kaufhof in einer Küchenabteilung, so bei Fackelmann oder so. Keine Ahnung, ob es das von Fackelmann
bestimmt
gibt. Wahrscheinlich.
Oder hier in diesem Abzockerladen in Köln. Wer ist das? Kölner Kochhaus oder wie das
heißt? Ja. Da kriegst du die für 180 Euro. Genau. Nee, die kosten 3, 4, 5 Euro oder so im Gastro-Großhandel.
Letztens habe ich, gibt ja neben Metro, gibt es ja noch, wie heißen sie?
Handelshof,
Selgross. Und so.
Ah ja,
und bei letzterem habe ich jetzt letztens mir eine Karte geholt und war da und bin auch, ich bleibe ja dann immer super lange in dieser Non-Food-Abteilung. Büroartikel und Gastro Küchenartikel. Küche. Mhm. Also allein dieser Fakt, dass es Produkte gibt, die man kennt, nämlich aus Restaurants oder so, aber deren Kauf einem normalsterblichen Menschen einfach komplett verwehrt bleibt.
Ja.
Also du kannst mir, nenn mir mal ein Geschäft, wo man die Klingel kauft, wo man draufdrückt, wenn das Essen fertig ist. Weißt du, dieses Bling.
Ja, Gastro- oder Hotelbedarf.
So. Oder wo kauft man ein Reserviertschild?
Oder weißt du, so, ja. So, genau oder ein Privataufkleber.
So, genau diese Sache. Ich finde es einfach nur faszinierend, dass es ein Geschäft gibt, wo es das gibt. Also, ne, dass das nicht nur ein Objekt ist, was man irgendwo in einem Restaurant sieht.
Ja.
Und was schon so leicht angekrabbelt fettig ist, sondern irgendwo in neu steht. Mhm.
Oder GN-Behälter, viel besser als Tupper.
Ja. Ach, grandios. Also so.
Ja, ich kann mich auch sehr lange aufhalten.
Oder ich glaube, das war irgendwo in diesem Mittelding zwischen, ich weiß nicht, welche Abteilung das war, aber dieses, wie nennt man dieses Tablett, wo man die Münzen so einsortieren kann? Weißt du, so ein Geld.
Zähltablett oder
so. So ein Geldzähltablett, ne? Ja.
Mhm.
So was.
Toll. Was nicht alles gibt.
Und wirklich, sowas wird einem, also als wäre man als normaler Normalmensch dafür nicht gut genug, so Sachen zu kaufen. Das gibt es einfach ja. Das gibt es ja nicht bei Rewe in der Non-Food-Abteilung.
Nee, eben. Oder selbst durch die Regale zu gehen, wo die Putzmittel drin sind.
Mhm.
Da gibt es so Sachen wie Tanzbodenpolitur.
Tanzbodenpolitur ist auch ein super Folgentitel. Ja, das ist schon, da kann man schon schöne Sachen machen.
Da kann man viel Zeit verbringen.
Ja, allerdings ist, ich war natürlich da, um, sagen wir mal, halb privat einzukaufen. So richtig gut privat kann man in diesen Läden nicht einkaufen.
Weil alles zu groß ist.
Ja, ich musste danach tatsächlich noch in, also ich habe da ein paar Sachen gekauft, aber ich musste danach noch ein Geschäft, um ein paar Sachen in Haushaltsgrößen zu kaufen.
Ja.
Also das eben genannte Hackfleisch zum Beispiel. Das gab es in der frische Metzgerabteilung, gab es das allerdings immer schon so vorportioniert in so Beuteln, in 1,5 Kilo Beuteln.
So klein?
Ja, aber ja, weil frisch durchgelassen, ja. Also schon.
Ach so, ja, okay.
Aber das war die kleinste Abnahmemenge. Naja. Etwas zu viel. Ja, wie gesagt, von mir gibt es diese Woche keinen Tipp der Woche. Aber
ja, damit können wir mal leben. Hast du denn unnützes Wissen mitgebracht?
Ja, aber sowas von.
Links rein, rechts raus. Aber meistens bleibt das hängen. Neues aus der Kategorie unnützes Wissen.
Mittlerweile ist von ihm gar nicht mehr so viel über. Kopfmäßig sagt man sich so, weil er ja auch ganz aus der Öffentlichkeit abgetaucht ist. Bruce Willis, ne?
Ja. Ja.
Der ist ja schwer demenzerkrankt und da ist gar nicht mehr so allzu viel, sagt man sich so.
Nee, so sagt man, ja.
Aber weißt du, also der ist ja quasi Deutscher, ne? Oder?
Das wusste ich nicht.
Ja, Bruce Willis ist... kommt aus Hessen und ist in Hessen geboren worden auch und ist mit dem Wilfried Gliem von den Wildecker Herzbuben verwandt.
Nee.
Nämlich wie heißt der? Wilfried Gliem, so Gliem heißt er, ist der Großcousin von Bruce Willis deutscher Mutter Marianne. Marlene.
Also gibt's nicht.
Ja, Bruce Willis Mutter Marlene. Die heißt Marlene Willis wahrscheinlich. Die wohnt in Hessen. Nee, und der hat also bis dahin, wo er noch fliegen konnte, war Bruce Willis auch regelmäßig auf Familienbesuch in Hessen.
Interessant.
Der hat den Kontakt sehr gepflegt, habe ich gelesen.
Das Gleiche höre ich oder habe ich gehört von Sandra Bullock.
Ist sie auch deutsch?
Die ist, ich weiß nicht, ob die einen deutschen Pass hat, aber das ist die Nichte von dem bekannten CSU-Politiker Ramsauer aus Oberbayern.
Aha.
Und die ist auch öfter da.
ja nicht.
Ja, ja, am Ende kommen die ja alle von hier.
Ja, und Leonardo DiCaprios Oma wohnt in Gelsenkirchen oder so, ne? Mhm. Wenn die noch lebt.
Guck mal, die ganzen Großen, ne?
Ja.
Oder viele. Ja, guckst du dir an.
Ja, ja. Und Donald Trumps Großvater war auch Deutscher. Ist ausgewandert in die USA, ist aber wieder rausgeflogen.
Ist vielleicht Familientradition.
Wahrscheinlich. Hoffentlich.
Ja, das an unnützem von mir.
Ja. Wusstest du, dass du $1 Million gewinnen kannst, wenn du eine Nacht im stillsten Raum der Welt aushältst?
Boah, nee, wusste ich nicht, aber ist wahrscheinlich nicht möglich.
Microsoft hat in Redmond, Washington, wo das Headquarters, glaube ich, ist, einen schalltoten Raum, der misst minus 24,9 dB.
Wie geht denn minus?
Ja, ich glaube, 0 dB ist die Hörgrenze.
Mm, ach so.
dB ist ja ein relativer Wert. Das heißt, irgendwas ist 0 und das müsste die Standard-Hörgrenze sein. Recht laute Musik hat so 85, 90 dB. Ein Flugzeug, je nach Abstand, wenn man daneben steht, hat über 100 dB, glaube ich.
Und 130 sowas, ja.
130 oder sowas. Und dieser Raum hat minus 24,9 dB. Das heißt, also keine wirklich messbaren Außengeräusche. Mhm. Und das ist auch offiziell der stillste Ort der Welt. Wenn man nichts mehr hört, nicht weil die Ohren nicht funktionieren, sondern weil einfach kein äußerer Audio-Einfluss in deine Umgebung kommt, dann hörst du deinen eigenen Herzschlag und dein Blut rauschen. Mhm.
Und zwar nicht zu knapp. Also man kann das ja schon mal so ein bisschen simulieren, wenn man sich so die Daumen in die Ohren steckt, und zwar nicht im Sinne von mit Fingernagel, sondern so Ohrloch abschließen, weißt du? Mhm. Also wenn man so richtig dicht, oder es gibt von Oropax gibt es ja neben diesen Schaumstoffdingern gibt es ja auch diese Wachsteile, und wenn er die so richtig damit kann man das ja so ein bisschen simulieren, je nach...
Ja, ich habe das, wenn ich mit einem Ohr auf dem Kopfkissen liege, nervt mich das beim Einschlafen manchmal, dass ich meinen eigenen Herzschlag höre.
Das ist ja, ich weiß gar nicht, womit das zu tun hat, mit Blutdruck oder irgendwas. Mhm. Ist das ja manchmal schlimmer, also nicht, also manchmal kann ich zum Beispiel auch mit Ohrenstöpseln, wenn ich das mal tun muss, überhaupt gar nicht schlafen, weil man alles von sich selbst hört. Jetzt nicht nur das Atmen, sondern ein wirklicher Herzschlag und alles. Und ich hatte das mal, als ich mir passgenaue Kopfhörer, also so In-Ear-Kopfhörer habe gießen lassen. Da ist das nämlich noch extremer. Da kriegst du so quasi ans Trommelfell ein Stück Watte an so einer Schnur reingelegt. Und der Rest wird dir mit so zwei Komponenten Zeug aus einer Spritze ins Ohr rein gefüllt. Und das ist der maximal stillste Zustand, den man virtuell herstellen kann im menschlichen Gehör. Und da muss man auch vorher ganz bewusst es wollen, dass beide Ohren gleichzeitig gegossen werden, weil wenn das einmal drin ist, ist das flüssig und du kriegst das nicht auf jetzt raus, sondern du bist dann definitiv erstmal so 2 Minuten in dieser Situation drin. Und das ist, also da habe ich das mal mitbekommen, das ist, und du hörst ja trotzdem noch, also wenn der Wie heißt der Mensch, der das macht?
Audiologe.
So ein Ohrenmensch. Audiologe. Wenn der dich anschreit, hörst du den ja trotzdem noch. Also es geht ja über Körperschall, hörst du, ne? Also man hört es ja trotzdem noch. Und boah, in so einem Raum. Und was ist denn die Zeit, wie die Leute da drin sind?
Also die längste Zeit, die jemals einer ausgehalten hat, waren 65 Minuten.
Boah.
Das Problem ist, ohne externe Geräusche beginnt das Gehirn eigene Geräusche zu erzeugen. Und was so zu, du kriegst Halluzinationen und Desorientierungsprobleme und auch Panikattacken. Und manche Leute verlieren auch das Gleichgewicht und hören Phantomgeräusche oder kriegen Platzangst.
Aber ist der Raum denn so konstruiert, dass es auch keine Reflexion von gar nichts gibt? Das heißt, wenn du
keine Reflexion.
Das heißt, wenn du selber Geräusche machst mit den Händen oder.
Ja, die kommen nicht zurück. Mhm. Also man kennt ja diese Bilder von schalltoten Räumen, die so rundum spitze Pyramiden haben, die komplett Reflexionen verhindern. Die sind meistens nicht so schalldicht. Das heißt, von außen, wenn draußen ein LKW vorbeifährt, hörst du den wahrscheinlich trotzdem noch und fühlst den. Aber dieser Microsoft-Raum, der ist irgendwie, ich weiß nicht, wie die den gelagert haben, aber keine Vibrationen und nichts.
Oh, ich fände das fände ich mal so ein Ding, was die bei Jochen Schweizer anbieten müssten. Ne?
Ja.
So als, oder
hier ein Wochenende im Schalltotenraum.
Nee, oder hier bei My Days, und das man zu Weihnachten verschenken kann. Mhm. Nur so als Attraktion. Ich würde es gerne mal erleben.
Ja.
Ich weiß, dass das wahrscheinlich ganz schlimm ist und man sehr viel Geld bezahlt und nach 3 Minuten vielleicht schon wieder rausgeht. Oder höchstwahrscheinlich sogar. Aber das ist eine Sache, die würde ich gerne mal erleben.
Ich weiß nicht, dein Vater hat ja ein Tonstudio. Aber ich weiß nicht, ob der so Akustikpaneele hat, die sehr dick sind. Ich habe das schon mal erlebt, dass ich in einem Studio war und bin redend an so einem Ding vorbeigelaufen und plötzlich waren die Reflexionen weg und ich dachte, ich kriege einen Hörsturz.
Ah ja, doch, den Effekt kenne ich.
Das ist total schlimm. Vor allem, wenn man damit nicht rechnet. Wenn man damit rechnet, ist das nicht so schlimm. Aber wenn du irgendwo vorbeigehst, wo plötzlich deine Reflexionen weg sind.
Ja, aber das ist ja auch nur Gehirn, weil du im Innen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt draußen in einer Freifläche bist, hast du ja praktisch auch keine Reflexion.
Auch keine, genau.
Und da weiß das Gehirn das. Aber wenn du drinnen bist, ohne dass du es bewusst wahrnimmst, hast du ja durch Wände, durch Spiegel, durch Oberflächen, hast du ja immer irgendwelche Reflexionen. Aber das ist ja genau der Effekt, wenn das auf einmal weg ist, obwohl du weißt, es sind eigentlich welche da.
Ja, ja. Das ist echt unangenehm.
Ja, aber vielleicht kann man ja mit Microsoft mal so einen Deal machen, so ein Ausflugsding.
Ein Picknick im schalltoten Raum.
Ja, man kann wählen, entweder Parabelflug oder schalltoten Raum. Okay, du dürftest wählen, entweder einmal Parabelflug oder schalltoter Raum, testweise.
Schalltoter Raum.
Oh, da weiß ich jetzt nicht. Oh, da weiß ich jetzt nicht, wie ich mich entscheiden würde.
Also ich würde mich da nicht einschließen lassen, aber ich würde das lieber machen als Parabelflug.
Ach, so schwerelos vom Gefühl her würde ich da so gut.
Ich habe ja Höhlenangst.
Ja, aber das kriegst du ja nicht, das ist ja zu, das Flugzeug. Da sind ja noch nicht mal Fenster drin in dem Ding.
Aber kriegt man dann nicht Panik, wenn man den Boden unter den Füßen verliert?
Nee, du, also wenn man das so. Man checkt ja gar nicht, was das Flugzeug gerade macht. Ja, genau. Das ist einfach so, dass du verlierst den Boden unter den Füßen. Mhm. Aber es wird ja nichts tiefer oder so, sondern du bleibst ja in der. Das ist ja so, als würdest du jetzt da vom Sitz einfach nur so hoch schweben.
Klingt erstmal unproblematisch.
Naja, ich weiß nicht. Mal sehen. Vielleicht bekommst du es ja zu Weihnachten. Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Sollen wir direkt mit Musik weitermachen?
Ja, warum denn nicht?
Ich habe nämlich was mitgebracht aus Schottland, Glasgow.
Oh ja.
Sagt ihr hundertprozentig was? Mir sagte die Band Belle and Sebastian nichts.
Doch.
Sagt man, also es gibt seit 1994 mittlerweile 11 Studioalbums draußen, Alben draußen.
Mhm. Hatte ich vergessen, aber klar kenne ich.
Ich habe versucht rauszubekommen, welcher Musikstil es ist, um das hier zu erzählen, aber dann kannst du mir vielleicht helfen. Ich habe zwischendurch mal an sowas wie New Order gedacht, von der Idee her, stimmt aber auch nicht. Also es gab auch so eine Zeit, da war das sehr wahrscheinlich zur Zeit, als New Order auch sehr bekannt war.
Ja, das ist eine Band, die sich nicht so festnageln lässt, ne?
Nee, nicht so richtig.
Oder Band, also.
Ja, also, so, der Britpop passt auch irgendwie nicht, weil es dazu dann auch zu unpoppig ist. Also, es ist so ein. Ja. man weiß nicht ganz genau, was es ist, ne?
Ja, es ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Es ist kein reiner Gitarrenpop und kein...
Ist auch kein Rock. Also,
auch kein Rock, ne.
Es ist irgendwo was dazwischen. Ich habe was mitgebracht vom 11. Studioalbum, A Bit of Previous heißt das. Und da habe ich einen Titel mitgebracht, der gleichnamig ist, nämlich A Bit of Previous. Der ist aber gar nicht auf dem 11. Studioalbum drauf. Mhm. Was ein bisschen merkwürdig war, sondern der ist nur auf der Japanese Edition, also auf der in Japan erschienenen Edition. Da sind nämlich zwei Titel mehr drauf, unter anderem auch der. Und der Titel ist in Großbritannien und in Europa nur als Single erschienen. Kurze Zeit nach dem Album. Ich weiß nicht, was das für ein Marketing-Gag ist oder irgendwas. Auf jeden Fall ist der nicht auf dem Album, das so heißt wie der Titel, sondern nur als Auskopplung erschienen und in der Japan Edition ist er dann auf dem Album mit drauf.
Ja, es gibt so Kuriositäten, gerade aus den 80ern und frühen 90ern. Da sind in Japan ganz andere Sachen rausgekommen von den gleichen Künstlern als in Europa.
Ja, keine Ahnung. Und das ist ja jetzt, weil interessanterweise hat dieser Titel, also diese Single-Auskopplung, die meisten Klicks, zumindest bei Spotify habe ich gesehen, als alle anderen Albumtitel von der Band sonst. Ja. Wobei man da auch sagen muss, für ja eine nicht ganz unbekannte Band, wie ich dann gesehen habe, und ja schon weltweit agierend, maue Klickzahlen. Ich hoffe, wenn man Apple Music und Deezer und alle zusammenzählt, haben die ein bisschen mehr. Aber das ist gerade mal im einstelligen Millionenbereich. Also es ist echt
Leben kann man davon nicht.
Erstaunlich wenig für eine Band, die seit fast 30 Jahren irgendwie besteht. Ne? Mhm. Ja, Bell and Sebastian, A Bit of Previous packe ich auf die Liste heute.
Ja. Ja. Und ich habe mich anlässlich des Anlasses mal schlau gemacht, weil ich habe immer davon gehört, dass bei den samstäglichen Demos in Tel Aviv zum Thema Bringt die Geiseln nach Hause irgend so eine Pop-Hymne gesungen wurde von einem jungen Künstler, der irgendwie zufällig irgendwie kurz vorm 7. Oktober diesen Song rausgebracht hat, und das ist quasi die Hymne der Geiseln geworden, was irgendwie wöchentlich auf der großen Demo in Tel Aviv gesungen wurde. Und das kennt man hier gar nicht. Und ich musste auch die hebräischen Worte des Titels und des Künstlers kopieren, weil schreiben kann ich das ja nicht. Und in Apple Music entsprechend danach suchen.
Dann bin ich gespannt, wie du jetzt vorstellst, um wen es sich handelt.
Das kann ich euch nicht sagen.
Weil offensichtlich hast du nämlich jetzt Hebräisch gelernt.
Ja. Nein, ich habe tatsächlich einen auf Englisch geschriebenen Artikel entdeckt, wo eine lesbare Version des Namens drin war. Und also der Song heißt Lazet Midikaon.
Aha.
Was so viel heißt wie Get Out of Depression.
Okay.
Also lasst die Depression hinter euch. Und der Sänger und Künstler heißt Yigal Oshri.
Yigal Israeli. Oshri. Und was ist das ist das Popmusik oder was?
Das ist Popmusik, das ist so leicht angerappt auf Hebräisch. Klingt echt seltsam für unsere Ohren. Mhm. Aber singen kann der auch. Und das ist so eine Ballade. Mit so einem 80er-Jahre-Gitarrensolo in der Mitte. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht schlecht und ist natürlich super geeignet für so eine Hymne.
Und das
eine
ist,
trostspendende Hymne.
Ich wollte gerade sagen, das ist mitsingbar quasi.
Das ist mitsingbar. Der Refrain ist mitsingbar. Wenn man Hebräisch kann.
Natürlich. Ja, spannend. Dann, wie Lazet?
Lazet Midikaon.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Schreiben es einfach dahin.
Ja. Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ich habe noch die Verlierer des Tages mitgemacht.
Wer sind die denn?
Kilowatt und Kilojoule.
Warum?
Ist mir mal aufgefallen. Ja, Kilowatt im Schatten von PS. Wann wurde eingeführt, Autos offiziell nicht mehr PS mit PS-Stärke zu benennen, sondern in Kilowatt? Und es steht immer nur in klein dahinter PS, aber kein Mensch der Welt weiß, wie viel Kilowatt sein Auto hat.
Nee.
Genauso viel, wie viel Kilojoule denn auch nur seine Diät vorschlägt, beziehungsweise irgendwelche Lebensmittel haben, im Gegensatz zu Kilokalorie.
Nee, niemand hat eine Vorstellung davon, wie viel 1000 Kilojoule sind.
Ja, ich kann es dir jetzt sagen, also eine Kilokalorie sind 4,18 Kilojoule. Mhm. Und ein PS sind 0,74 Kilowatt. Und warum diese Einheiten eingeführt? Also es gibt ja Einheiten, die wurden irgendwann mal geändert. Und das hat sich irgendwie durchgesetzt.
Ja. So,
zum Beispiel Atü zu Bar. Wobei das war einfach, weil die Umrechnung war 1:1. Mhm. Aber warum dann irgendwer gesagt hat, PS ist keine vernünftige Einheit mehr, wir müssen jetzt Kilowatt nehmen, weiß man jetzt auch nicht so genau, ne?
Nee.
Also genauso wie mit der Kalorie. Aber das könnten wir mal die Amis fragen, die sich dem Dezimalsystem abgeschworen haben und gesagt haben.
Noch komplizierter ist das in Großbritannien, weil die haben weitgehend das metrische System übernommen, außer bei Straßenkilometern, da sind das immer noch Meilen. Mhm. Aber Körpergröße wird offiziell in Zentimetern und Kilos und so weiter gemessen. Aber wenn die untereinander reden, reden die immer noch von sie wiegen so und so viel Stone und sind so und so viel Fuß und Inches groß.
Und wie viel Volumen muss man pro Tag trinken? Wie sind da die Einheiten?
Mehrere Fluid Ounces.
Und was ist die kleinere Einheit? Das sind dann Cups und dann gibt es doch Teaspoons und.
Das ist wiederum amerikanisch.
Das ist amerikanisch.
In Großbritannien gar nicht.
das ist doch auch so. Das ist ja bei uns relativ simpel gehalten. Mit 1000 Milliliter sind ein Liter. Das ist relativ einfach so. Ne? Und Kubik sind. Also es ist ja sehr einfach gehalten. Und damit mit ihren Cups. Spoons, Barrels.
Das macht die Sache erstmal manchmal einfacher, dass die einfach quasi so Größenmaße dafür nehmen. Aber ein Cup Mehl ist das gleiche wie ein Cup Wasser. Nur vom Gewicht her natürlich nicht. Mhm. Das heißt, wenn du ein Rezept übertragen willst, funktioniert das nicht. Also kannst du dich dann nur an Rezepte halten, die in Cups messen. Und das kann die Welt nicht wollen.
Bestimmt nicht. Oder irgendwas in, dieses Auto braucht mindestens 80 Kilowatt. Wie viele Pferde braucht man denn für so ein Kilowatt?
Tja.
Ja, 0,74, ist doch klar. Mhm. Nee, Quatsch, nee, au, nee, andersrum. Egal. Aber angeblich ist ja auch ein PS nicht ein Pferd, ne?
Nicht?
Nee, angeblich ja nicht.
Ein Pony ist das.
Nee, ein Pferd ist viel mehr als ein PS.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja. Also die wahrscheinlich ist, der haben die das deswegen geändert, weil sie überhaupt gar keine Pferdestärken sind. Nee, irgendwann habe ich mal gehört, so ein Pferd hat relativ viel PS umgerechnet.
Ja, es gibt ja neben PS auch noch die Maßeinheit Torque.
Was ist das?
Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch anders, ob das auf Deutsch anders heißt, aber Torque ist die Zugkraft.
Das ist ja Newton dann.
Kann das sein, dass es in Newton, also Torque ist die Bezeichnung und die Maßeinheit, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es Newton.
Also die Zugkraft sind Kilonewton gemessen. Ich habe hier nebenbei mal nachgeschaut, ein Pferd kann in der Spitzenleistung 15 bis 24 PS erbringen.
Wow.
Ja.
Ein Rennpferd.
Ja, es kommt ja natürlich auf Größe, Fitness, Alter, Stuhlgang. Da gibt es ja viele, viele Einheiten. Oh, heute war die unnütze Folge, aber muss man fast sagen. Ja,
völlig unnütz.
Komm, ich hab noch eine Sache auf dem Zettel, dann machen wir es in komplett unnütz. Ja. Welche Stadt verbindest du mit, also welche Stadt ist die Lutherstadt?
Wittenberge.
Korrekt.
Nee, warum staunst du so?
Ja, weil du hättest jetzt auch noch unfassbar viele andere Städte sagen können.
Ja, ich weiß.
Man hört doch ständig, also das ist doch genauso wie mit hier hat mal der und der gelebt. Und genauso ist mir das irgendwann mal aufgefallen, dass man bei jeder dritten Stadt oder bei jedem dritten Ort hat Luther irgendwas damit zu tun. Und da steht dann sogar auf dem Stadtschild steht irgendwas mit Lutherstadt. Und es gibt tatsächlich offiziell gibt es 16 Lutherstädte. Also das heißt Städte, mit denen Luther in irgendeiner Form was zu tun hat, nämlich gewohnt hat oder da irgendwas Tolles gemacht hat, nämlich das Augsburg, Coburg, Eisenach, Eisleben, Erfurt, Halle, Heidelberg, Magdeburg, Marburg, Nordhausen, Schmalkalden, Speyer, Torgau, Wittenberg, Worms und Zeitz. Und das sind alles die offiziellen Lutherstädte. Das heißt, wer sagt, wir sind eine Lutherstadt, der ist erstmal gar nichts. Das ist ungefähr so, wie zu sagen, wir sind eine Stadt. Also jeder, der eine Stadt ist, ist höchstwahrscheinlich nämlich auch erstmal eine Lutherstadt.
Ich habe mal irgendwann daher weiß ich das wahrscheinlich auch nur, ich habe mal irgendwann in Wittenberg in so einem kleinen Theater gespielt. Auf so einem winzigen Festival, so ein Liedermacher-Festival oder so. Und bin danach noch mit den Leuten, die man da so kennengelernt hat, ein Trinken gegangen.
Ich hatte gerade sehr große Augen. Du hast nicht im Theater du hast Musik da gemacht und nicht.
Ich habe Musik da
gemacht. Du hast nicht Theater gespielt.
Ich habe nicht Shakespeare gespielt. Und den ganzen Abend haben die mir vorgeheult. Das muss so Anfang der 2000er, würde ich sagen, haben die mir vorgeheult, wie scheiße das alles nach der Wende ist. Das waren quasi damals schon die Abgehängten, die wahrscheinlich heute alle AfD wählen.
Aber was hat das jetzt mit Luther zu tun, dem Abend?
Nicht viel. Also es fiel mir nur gerade ein, wo du...
Ach so, weil
Lutherstadt. Und dann habe ich mich daran erinnert, ich habe mal in der Lutherstadt Wittenberg gespielt.
Oder wie andere Menschen sagen, in der Stadt.
In der Stadt.
Oder genau, wie andere Städte sagen, in der Stadt. So, jetzt haben wir das unnütze Paket aber zusammengeschnürt.
Völlig.
Ja, und jetzt nehmen wir das und zack, weg. Und nächste Woche habe ich sowas von fünf schnelle Fragen an dich.
Ja.
Die auch nichts mit Sommer zu tun haben, sondern... Oh, in diesem Jahr... übrigens zum ersten Mal, ich habe doch sonst immer gesagt, ich freue mich auf den Winter, ich freue mich, wenn es so langsam gemütlich wird. Ne?
Ja, ja.
Die zum ersten Mal in diesem Jahr setzt mir die frühe Dunkelheit zu. Ich vermute, es liegt am Alter, dass ich nicht mehr so gut sehe. Nee, ich habe keine Ahnung, mir wird ständig jetzt alles jetzt zu früh zu dunkel.
Ich habe früher, als ich jung war, habe ich mich abwechselnd kaputt gelacht oder mich aufgeregt über die ganzen Rentner, die immer bei tagheller Beleuchtung essen müssen, weil die sonst nichts sehen. Fand ich immer total ungemütlich, wenn man sich dann irgendwie bei Opa, Oma, Onkel, Tante hingesetzt hat. Die haben erstmal das komplette Flutlicht angemacht.
Das große Licht.
Das große Licht, genau. Und heute mache ich das selber.
Ja,
gut, sonst siehst du ja nicht, was auf dem Teller ist.
Also beim Essen habe ich schon immer ganz gern ganz hell gehabt. Aber ich weiß nicht, ob man filigranere Sachen. Ich habe schon gern mittlerweile Licht.
Ja.
Und auch so, wenn man ja dann jetzt so Sachen macht und dann allein krabst im Dunkeln was aus dem Kofferraum raus. Also wenn es draußen schon dunkel ist und dann findest du, dann fällt dir irgendwas runter und dann kramst du da irgendwie rum und. Mir fällt es mehr auf, dass mir das mehr nervt, sagen wir mal so. Früher hat mich das nicht so genervt.
Ja. Bald brauchst du eine Lesebrille.
Nee, das brauche ich ja nicht. Scharf sehen kann ich ja.
Ja, warte mal ab.
Ja. wie du meinst. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt ganz schnell, bevor meine Augen schlechter werden. Ich schone die und mache die zu jetzt einfach. ist nämlich schon dunkel draußen. Ja, ich überlasse dir einfach die letzten Worte und freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Exakt an dieser gleichen Stelle wieder. Und dann gucken wir mal, wie es um den Weltfrieden steht.
Ja, auch ich verabschiede mich in die Nacht. Es liegt ein Brillenwechsel an, von der Gleitsicht zur Schlafbrille. Weil ich sehe ja sonst auch in meinen Träumen nichts, wenn ich keine Nachtbrille anhabe. Ich gehe übrigens auch mit Brille duschen, weil sonst finde ich ja die Seife nicht. Madet Jod, schwenkte Hut.